Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns den heutigen Predigttext aufschlagen, er steht im Jakobusbrief. Kapitel 2, Abvers 1 bis Vers 9 lese ich uns. Diesmal wird die Predigt vornehmlich über Vers 5 gehen. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlungen ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, um ihm zu sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz, zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel, würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Wenn der das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Soweit der Text. Liebe Gemeinde Christi, liebe Brüder, hört, steht in Vers 5 zu Beginn. Hört genau hin. Hat nicht Gott diejenigen erwählt, die in den Augen der Welt arm sind, sie reich im Glauben und Erben des Reiches würden, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Wenn wir diesen Vers einmal zeitlich in der Reihenfolge aufgliedern würden, dann müssten wir nicht mit dem beginnen, dass Gott diejenigen erwählt hat, sondern im Grunde mit den Verheißungen. Im Grunde ist die erste Aussage in diesem Vers, hat nicht Gott ein Reich verheißen? Hat nicht denjenigen, die Gott lieben, ein Reich verheißen? Ist nicht die Verheißung zeitlich am Beginn? Und dann daraus, aus diesem verheißenen Reich hat Gott diejenigen erwählt, die in dieses Reich hineinkommen. Wir können vielleicht nicht zeitlich beides voneinander trennen. Wir wissen, beides ist im Grunde schon vor unserer Zeit aufgestellt und aufgesetzt worden. Aber wir können festhalten, dass Gott ganz zu Beginn einmal ein Reich verheißen hat und diejenigen, die es erben werden, die hat er dazu ausgewählt und dazu bestimmt. Und er hat für dieses Reich, für dieses Reich Menschen ausgewählt, die in den Augen der Welt arm sind. Und Gott hat noch etwas gesetzt. Aus seiner Perspektive und aus der Perspektive dieses Reiches hat Gott denjenigen Menschen, die in dieses Reich kommen, Glauben geschenkt. Reichen Glauben geschenkt. Er hat sie zu Erben dieses Reiches gesetzt, das sie dann einmal bekommen werden. Er hat ihnen dieses Reich nicht sofort gegeben. Er hat es ihnen nicht hingelegt zur Verfügung, sondern er hat diejenigen, die er sich ausgewählt hat, als Erben eingesetzt. Der Erbe ist etwas anderes als der Eigentümer. Wir wissen das, wenn wir etwas älter sind und wenn wir es schon einmal erlebt haben, dass jemand gestorben ist und wenn er Hab und Gut hatte, dann wurde dieses Hab und Gut vererbt. Wenn wir jünger sind, dann ist es uns vielleicht gar nicht so gewohnt. Aber wenn Menschen sterben, dann vererben sie Dinge. Das, was übrig bleibt, erben die, die danach kommen. Diejenigen, die irgendwann einmal erben werden, die besitzen das, was da geerbt wird, noch nicht. Sie wissen zwar, wenn einmal der Fall eintritt, dass jemand stirbt, dann wird sein Hab und Gut vererbt, aber sie sind noch nicht Eigentümer. Das, was Gott hier verspricht, das ist ein Reichtum, das ist ein Reich für Arme. Es mag uns vielleicht in diesem Kontext nicht ganz überraschen, denn das Beispiel ist ja sehr gut erklärt. Es kommt ein Mann in die Gemeinde, er trägt goldene Ringe, er trägt prächtige Kleidung und nun steht die Gemeinde in der Gefahr, dass sie diesem Mann einen besonderen Platz anbietet und den Armen übersieht und ihm einen schlechteren Platz anbietet und ihn beiseite stellt. Das Beispiel selbst ist sehr anschaulich und für uns sehr leicht zu verstehen. Wir wissen, ja, Reichtum, gutes Aussehen, Schmuck, sichtbare Zeichen von Reichtum, die blenden uns und die irritieren uns. Aber sofort in diesem Vers wird dieses Armsein auf etwas ganz anderes bezogen. Nämlich darauf, einmal zu überlegen, einmal anzuhalten, wie hat Gott eigentlich seine Glaubenden erwählt? Wen hat er denn nun da herauserwählt? Sind es die Reichen oder sind es die Armen? Und es mag vielleicht schon frustrierend sein, wenn wir völlig ohne Umschweife gesagt bekommen, nein, sind die Armen. Könnt ihr jetzt denken, vielleicht in diesem Beispiel meint er nur, es sind die Armen an Geld. Aber es gibt zwei Arten von Armut. Es gibt einmal die Armut an Geld. Wir können arm sein, indem wir schlicht und einfach zu wenig Geld haben. Aber es gibt noch eine andere Armut. Eine Armut, die geistig ist. Wo wir sagen, unser Verstand, der reicht nicht aus, Dinge zu erfassen. Wir sind dumm. Wir sind geistig nicht in der Lage, etwas auf die Reihe zu bekommen, zusammenzufügen. Aber bevor wir auf diese Punkte eingehen, möchte ich in diesem Kapitel noch einmal darauf verweisen, was eigentlich Jakobus Hauptgedanke ist in diesem Kapitel 2. Es ist ja einerseits das Beispiel, das er hier erwähnt, diese Verführung, die Brüder haben können, dass sie die Herrlichkeit, die in Jesus Christus ist, wegnehmen, indem sie Menschen verehren, indem sie das Ansehen der Person groß machen. Aber da ist noch ein anderer Gedanke, der ihn trägt. Jakobus in diesem Kapitel sagt immer wieder, wenn ihr Menschen zum Glauben kommt und wenn dann nichts passiert, wenn aus eurem Glauben heraus keine Werke getan werden, dann ist euer Glaube tot. Immer wieder wird das in eine Diskussion geworfen. Man sagt, ja, wie geht das? Geht das dann überhaupt, dass ein Mensch zum Glauben kommt und dann keine Werke hat? Und was wäre, wenn denn nun einer keine Werke hat? Diese theoretische Abhandlung, die lässt Jakobus beiseite. Er lässt eine praktische an dieser Stelle einfließen und er sagt, es ist so. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann wird er Glaubenswerke tun. Das heißt nicht, dass jemand durch Werke zum Glauben kommt. Die Werke des Sünders, das sind nicht die Werke, die Glauben bewirken, sondern die Werke des Glaubenden, das sind diejenigen, die Gott in den Menschen bewirkt. Das sind die Werke, die aus dem Glauben heraus getan werden. Er führt das im Folgenden aus und ich möchte uns diesen Abschnitt auch noch einmal vorlesen. Ab Vers 14, wer den Text aufgeschlagen hat, kann das gerne weiterlesen. Ab Vers 14 bis Vers 17. Dort sagt er, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, dabei aber keine Werke hat. Kann ihn denn der Glaube retten? Wenn es einem Bruder oder einer Schwester an Kleidung und täglicher Nahrung gebricht, also fehlt, und jemand von euch zu ihnen sagen würde, geht hin in Frieden und wärmet und sättiget euch, ihr gebet ihnen aber nicht, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was hilft ihnen das? So ist es auch im Glauben. Wenn einer keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Wenn einer nur darüber redet, dass er glaubt, dann hat er keinen wahren Glauben. Aber wenn einer handelt aus diesem Glauben heraus, dann hat er Glaubenswerke. Dann ist der Glaube nicht tot, sondern dann ist er lebendig. Und in diesem Zusammenhang fügt Jakobus diese Aussage. Sein Blick ist darauf, dass Gott den Glauben in den Menschen wirkt und dass die Menschen aus diesem Glauben heraus handeln werden. Und nun warnt er eindringlich davor und sagt, wenn Reiche kommen, dann ist die Gefahr groß, dass ihr sie wichtig nehmt. Wichtiger als Christus, an den ihr glaubt. Wo ist dann euer Glaube? Es ist nicht so, dass wir in unserem täglichen Leben ja auch von diesen Dingen umgeben sind. Wir kennen auch Leute, die nett sind, die nette Worte reden, die nette Worte vorgeben. Wir kennen auch Leute, die im Glauben all das sagen, was man nun einmal so sagt, was man so an frommen Formulierungen kennt, deren Taten aber offensichtlich gegen sie sprechen. Manchmal sind es gar die, die ihren Glauben lauter und lauter und lauter bekennen, deren Taten dann gegen sie sprechen, deren Werke keine Glaubenswerke sind, deren Werke die Herrlichkeit auf sich selbst beziehen und nicht auf den Christus, der Herr der Herrlichkeit ist. Kennen wir diese Leute? Vielleicht denkt jetzt nicht gerade an euren Nachbarn, der neben euch sitzt. Aber ich denke, jeder von uns in seinem Leben hat schon jemanden kennengelernt, der sagt, ja, ich glaube ja. Ich habe ja einen Glauben, der formale Floskeln kennt, der vielleicht sogar in seinem Auftreten viel korrekter ist als ihr. Viel genauer ist im Einhalten der Dinge. Der in dem, was er tut, vielleicht sogar scheinbar unnahbar erscheint, weil er alles denn so korrekt tun will. Und trotzdem immer wieder auf sich selbst schaut. Der im Grunde, in dem, was er tut, sich immer mehr Reichtum aufhäufen will. Und der es dann auch nach außen hin zeigt. Ja, Jakobus hat Menschen im Blick, die ihren Glauben mit dem Mund bekennen, deren Herz aber fern ist, weit weg ist von dem Christus. Und ich möchte eins noch zu bedenken geben. Der Jakobusbrief erscheint in unserer Bibel ziemlich weit hinten. Wenn wir blättern, manchmal überblättern wir ihn, weil er in unterschiedlichen Übersetzungen an unterschiedlichen Stellen steht. Aber wenn wir einmal das Neue Testament zeitlich aufdröseln würden, dann würde er eigentlich ganz vorne stehen. Er ist der erste Brief, der geschrieben wurde. Und das kann uns auch eine gewisse Wichtigkeit für diese Aussagen und vielleicht auch einen Hinweis geben, was waren denn nun die ersten Probleme, die damals auftraten? Praktische Probleme. Vielleicht waren es am Anfang die Probleme, die diese Gemeinde bewegen. Und gerade hier vielleicht diese Gemeinde in Jerusalem, zu der sich Jakobus zählte. Die Menschen, die damals zum Glauben kamen, die waren ja so ein Stück entwurzelt. Wenn sie aus dem Judentum kamen, dann gingen sie normalerweise in die Synagoge. In die Synagoge konnten sie irgendwann nicht mehr gehen, weil sie entweder hinausgeschmissen wurden oder weil sie sich dort nicht mehr versammeln wollten, weil sie sich bewusst davon trennen wollten. Sie versammelten sich am Anfang erst irgendwo, wo sich Gelegenheiten fanden, in Häusern, in Räumen, wo sie eben Platz hatten, hinzugehen. Und es gab auch in diesen Versammlungen viele, die ihren sozialen Halt verloren, die sozial nicht mehr gefestigt waren in den Synagogen und die dann wirklich verarmten, die dann wirklich, wenn sie ihren christlichen Glauben bekannten, geächtet wurden in der Gesellschaft, die außen vor standen, vielleicht sogar ihr Hab und Gut verloren, mindestens aber vielleicht ihre Altersabsicherung, ihren Familienhalt. Da waren nun mal die besten Freunde, die Brüder, die Geschwister, die gingen noch in die Synagogen. Da waren vielleicht die Güter geteilt, die Familienverbunde waren enger. All das war auf einmal weggerissen. Armut war kein theoretisches Problem. Und Paulus sagt, Jakobus sagt hier ganz klar, Armut ist auch kein Thema, über das man nur reden sollte. Armut ist ein Thema, das uns zum Handeln nötigt. Und Armut ist ein Thema, das Gott bewusst so wählt. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass diese Gemeinden am Anfang richtig arm waren. Und wenn wir im Römerbrief einmal an das Ende schauen, dann war es für Paulus wie selbstverständlich davon, dass er redete, dass in Mazedonien und in Achaia Geld gesammelt wurde für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Das war bekannt. Das war kein Thema, das im Fernsehen oder in der Zeitung verbreitet wurde, weil es das nicht gab, aber es war unter den Christen bekannt. Man wusste das. In den Regionen war klar, in Jerusalem, die Christen, die sich dort bekannten, das waren die ganz armen Hunde. Für die mussten wir Geld sammeln und denen mussten wir Geld schicken. Und zwar praktisch, nicht mit dem Mund. Paulus war auch jemand, der in seinen Briefen immer wieder die geistige Not der Gemeinden kannte. Der wusste, wer welche Not hatte, wer welche Sorgen hatte, aber er wusste auch um die materielle Not. Lasst uns das, liebe Geschwister, als ganz einfache Anweisung an diesem Tag mitnehmen. Auch wir müssen das ernst nehmen. Wenn jemand Not leidet und wenn wir mehr haben, als wir brauchen, dann müssen wir abgeben. Das ist kein theoretisches Gebilde, das ist ein praktischer Auftrag. Den müssen wir ausführen. Das ist ein Glaubenswerk, das ganz nah an dem liegt, wenn wir Christus die Ehre und die Herrlichkeit geben, die ihm gebührt, dann brauchen wir unser Geld nicht, um uns Reichtum anzuhäufen, um uns hübscher aussehen zu lassen, um uns noch größere goldene Ringe zu kaufen. Nein, wir brauchen es dann, um Not zu sehen und zu beheben. Ganz praktisch. Da, wo jemand darbt, müssen wir auch unser Geld hingeben. Vielleicht zur Erklärung, wenn wir unseren Kollektenkasten hier im Raum anschauen, dann wird er im Moment dazu benutzt, dass wir nicht für unsere Gemeinde sammeln. Warum machen wir das? Das liegt daran, dass unser Haushalt es im Moment hergibt. Unser Haushalt sieht im Moment so aus, dass wir das Geld einnehmen, was wir brauchen. Und was wir zusätzlich einnehmen, das wollen wir nicht mehr in der Gemeinde verwenden, sondern außerhalb. Weil wir der Meinung sind, dass die Not an anderen Stellen da ist. Dass es notwendig ist, das Geld weiterzugeben und hier nicht Reichtum anzuhäufen. Das ist eine ganz praktische Umsetzung von dem, dass wir Not sehen und auch dort die Not decken müssen. Es wird im Übrigen, so Gott will und unser Haushalt gedeckt ist, in Zukunft so sein, dass wir in regelmäßigen Abständen dann auch immer wieder an andere Organisationen, die es nötig haben, das Geld geben werden. Meine Bitte ist, dass wir vielleicht auch in der Gemeinde dann trotzdem so viel geben, auch in diesem Kasten so viel geben, wie wir es auch für die Gemeinde tun würden. Nur weil es vielleicht über die Grenzen hinausgeht, sollen wir unser Ausgabeverhalten nicht bremsen. Ich sage das vor allem dessen, weil eigentlich ich derjenige war, der diesen Gedanken irgendwann einmal hatte, der gesagt hat, wenn wir für die anderen Organisationen spenden, wie viel Einfluss hat das denn auf dein Geberverhalten? Wir sind ja persönlich mehr mit der Gemeinde verbunden als mit anderen Organisationen. Das ist uns näher, das ist uns täglicher, was wir hier tun. Und die Gefahr ist sehr leicht, dass man dann sagt, nein, ich gebe vielleicht weniger, weil es Organisationen sind, mit denen ich persönlich nicht so verbunden bin. Das sollten wir nicht tun. Unser Geben daran ausrichten, dass wir vielleicht näher damit verbunden sind oder nicht. Aber das kommt ein bisschen dieser Gedanke aus einer Selbstüberführung. Das hat vielleicht bei jedem andere Wirkung in dem Denken ausgelöst. Zumindest war es in Jerusalem so, dass dort in dieser Gemeinde offensichtlich Not war, die über die Grenzen und in andere Gemeinden hinaus bekannt war. Und diese bekannte Not, die ist natürlich der beste Nährboden dafür, dass man jemanden, der reich ist, nun besonders hofiert. Von dem kann man ja nicht nur erwarten, dass er auf die Gemeinde einen gewissen positiven Einfluss hat, vielleicht kann man auch sein Geld von ihm erwarten. Jakobus warnt an dieser Stelle ganz bewusst davor, indem er knallhart sagt, sind das nicht die Leute, die euch vor Gericht ziehen? Sind das nicht die Leute, von denen eigentlich die Gefahr ausgeht? Überlegt genau, wer hinter dieser reichen Fassade steckt. Was Jakobus hier sagt ist, ihr Armen in der Gemeinde, nehmt die Reichen und reiht sie ein, aber lasst euch nicht von ihrem Geld einreihen. Und liebe Reiche, denkt bitte daran, wenn ihr in unsere Gemeinden kommt, da werdet ihr nicht besser behandelt als anderswo. Da werdet ihr nicht besser behandelt als andere in dieser Gemeinde. In dieser Gemeinde, da gibt es einen Reichtum, der nur in einem ist. In Jesus Christus. Die Herrlichkeit ist in ihm. Deshalb dürfen wir uns nicht von dem Ansehen der Person ablenken lassen. Und nun, wir haben ja aus dem 1. Korintherbrief heute in der Schriftlesung ausführlich darüber gelesen, wen sich denn Gott nun in diese Gemeinde hinein erwählt hat. Ist es nicht so, dass das Törichte, also das Dumme der Welt auserwählt wurde und auch ganz bewusst, um die Weisen zu Schanden zu machen? Ist es nicht so, dass bewusst arme Menschen im Geist und arme Menschen vielleicht auch an finanziellen Mitteln in diese Gemeinde geführt werden, um den Weisen eine Warnung vorzuhalten? Es geht auch mit den Armen. Es geht. Mit dem einfachsten, mit dem schwachsten Mensch. Wir Christen sind ja immer wieder in der Gefahr, dass wir sagen, wir sind nur richtig gut, wenn wir tolle Dienste, viele Aufgaben, starke Tätigkeiten übernehmen können. Nein, Gott beweist uns, dass das Dumme dieser Welt, das Törichte, das Einfache, das Schwache dieser Welt auserwählt wurde. Das Unedle. Wenn man alle Steine in dieser Reihe sieht, die glitzern und glänzen und leuchten, alle Edelsteine, dann greift Gott an den, der nicht glitzert, der nicht funkelt. Das ist sein Handeln. Das ist das Zeichen für die Welt. So einfach, wie du sein magst. Und guck dich doch um. Rede doch mit den Menschen. Geh doch hinaus, erzähl ihnen etwas von Jesus. Wenn sie dich nicht für dumm erklären. Und wenn du ihr Rede-Christentum aufdeckst und sie auf ihre Probleme hinweist, werden sie dich nicht auslachen. Heutzutage werden wir nur ausgelacht. Früher wurde man dafür ausgepeitscht, getreten, hinausgeworfen, falsch angeklagt, was auch immer. In Deutschland passiert das nicht so oft. Wir sind Meister der psychologischen Kriegsführung, in denen Menschen niedergemacht werden, gemobbt werden. In anderen Ländern sehen wir handfeste Probleme. Ist es nicht so, wenn dort das Evangelium verkündet wird, dass die Menschen ihres Lebens nicht mehr gewiss sind? Sehr gestresst in unserem Jugendkreis ist immer das Beispiel, das ich gerne anführe, von China, wo die Menschen, wenn sie sich taufen lassen, nicht wissen, ob sie dieses Ereignis überleben oder nicht. Das ist eine Entscheidung über Leben und Tod. Man muss sich bewusst sein, dass wenn man getauft wird, dass danach entweder Gefängnis droht oder man gar hingerichtet wird. Das ist schon ein Grund genug zu sein. Das passiert oft in dieser Welt. Im Jahr 2006. Das ist ein paar tausend Kilometer von uns entfernt, aber es passiert heutzutage. Es ist nicht so, dass Gott die Armen ausgewählt hat für sein Reich. Ich habe einmal die Aussagen von Jesus und von Paulus und Jakobus in eine Reihe gestellt. Jesus sagt in Matthäus 5, ganz einfach und ganz kurz, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird das Himmelreich gehören. Dachten wir ruhig darin, dass er sagt, die Armen und das Reich, ähnlich wie Jakobus, Arme und das Reich. Paulus sagt, schaut doch in den Spiegel, was hat denn Gott erwählt? Seid ihr etwa reich? Seid ihr weise? Seid ihr schlau? Was habt ihr denn vorzubringen? Hat er nicht das Törichte? Hat er nicht das Unedle? Hat er nicht das Schwache ausgewählt? Schaut euch doch um. Wo ist denn eure Weisheit? Verpufft ist sie. Und er stellt sich als Erster in diese Reihe und sagt, was ich wusste, was meine Weisheit war, was mich groß gemacht hat als Pharisäer, ich erachte es für einen Dreck. Es war Mist. Es war Kot. Ausgeschieden. Unbrauchbar. Für nichts. Jakobus reiht sich ein hier, oder zeitlich gesehen steht er sogar vor Paulus in dieser Reihe. Was sagt er denn? Sagt er, ist es nicht so, dass die Reichen euch auffressen? Wollen sich vordrängen? Wollen sich in dieser Gemeinde wichtig machen? Die Ehre wegnehmen von Jesus? Und wenn wir einmal genau hinschauen, dann haben wir an sehr, sehr vielen Stellen, wo das Wort Erwählung vorkommt, ganz schnell das Wort rühmen. Ganz schnell Verse danach, 3, 4, 5 Verse, lesen wir davon, dass Gott Menschen erwählt, damit sie sich nicht rühmen. Eines der Prinzipien, die wir immer wieder sehen, wenn Gott Menschen auserwählt, wenn er die Armen nimmt, warum nimmt er sie denn dann? Damit sie sich nicht selbst rühmen. Damit sie, wenn sie denn nun rühmen wollen, dieses Rühmen auf Gott beziehen, auf Jesus, den Herrn. Dass sie sich hinstellen und sagen, ja, die Ehre sei dem Herrn. Nicht meinem Wissen, nicht meinem Intellekt, nicht meinem Geld. Ich habe mir keinen Glauben gemacht, gekauft. Ich bin nicht so schön und deshalb zum Glauben gekommen. Ich bin nicht der Beste. Es war doch klar, dass Gott mich nimmt. Pach, wen sollte er denn sonst nehmen? Ja, das gibt's oft. Nein, falsch. Das hat Gott nicht genommen, damit keiner sich rühmen soll. Und gerade diejenigen, die von sich so denken, die von sich hoch denken, die sind auch sehr leicht in der Gefahr, dass sie sich rühmen für die Dinge, die sie tun. Und andererseits die Gefahr, die wir haben, was von diesem Rühmen oder Gott nicht rühmen auch ausgeht, die Gefahr, in die wir ganz leicht hineinrutschen, ist, was passiert uns denn, wenn wir Überfluss haben? Was sind die ersten zwei Dinge, die auftreten, wenn der Mensch mehr hat, als er braucht? Die ersten zwei negativen Dinge. Viele sind sogar noch so weit, dass sie sagen, ja, ich gebe dann was ab. Die ersten zwei Dinge, die auftreten, sind, wir hören auf zu danken und wir hören auf zu beten. Erscheint es uns nicht manchmal lächerlich, wenn wir vor einem voll gedeckten Tisch sitzen und Gott danken? Wie weit weg ist er uns manchmal? Wie formal sind unsere Gebete? Wir müssen uns ernsthaft hinterfragen und sagen, ja, haben wir noch ernste Dankbarkeit oder ist es formal korrekt, was wir hier tun? Wir können doch einfach nicht beten, wenn wir hier zusammen sind und essen. Aber wo ist unser Herz? Wo sind unsere Gedanken? Wer hat das Essen gemacht? Wer ist bewusst bedacht darauf, nachher gelobt zu werden? Wer ist traurig, ohne Lob nach Hause zu gehen? Wer ist traurig, wenn er es nicht merkt, wenn keiner es merkt, dass derjenige den Salat gemacht hat, der doch so anstrengend für ihn war? Wo ist unser Herz? Wo ist unser Denken? In den kleinen Dingen. Auch da werden wir angegriffen. Auch da werden wir angefochten. Auch da werden wir sehr schnell davon abgelenkt. Das Reichtum, schöne Dinge, hübsche Dinge, schlaue Dinge. Es ist nicht Intellekt, der uns anzieht, wenn Leute unheimlich logisch sind und alles gut erklären können. Wir wissen zwar, da stimmt was nicht. Wir wissen sofort, das kann nicht so sein, wie er das erklärt. Aber ist es nicht anziehend? Die Gefahr ist riesengroß. Liebe Geschwister, das Reichtum, der Reichtum oder das Reich, das wahre Reiche unseres Glaubens und der Reichtum des Evangeliums liegt nicht im Sichtbaren, sondern woanders. Und deshalb ist Jakobus hier sehr kurz und sehr komprimiert. Er sagt, Gott hat diejenigen erwählt, die arm sind, die in den Augen der Welt arm sind, dass sie reich seien im Glauben, ja, und wie, indem sie Erben des Reiches würden, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Unser Reichtum, den wir mit uns rumtragen, Tag für Tag, der liegt in dem Reich, das wir ererben. Der liegt in den zukünftigen Dingen. An welchem Tag auch immer unser Leben enden wird. Unser Reichtum liegt in den Dingen, die Gott uns geben wird, dann geben wird. Nicht in dem, was wir vorher getan haben. Da liegt nicht unser Reichtum. Es kann sein, dass wir ein Stück in diesem Weg treu waren, dass wir in vielen Dingen nicht treu waren, dass der ein oder andere in seinem Leben sagt, was bisher war, würde ich lieber vergessen. Der andere sieht das vielleicht nicht so kritisch. Aber unser Reichtum, den wir haben in unserem Leben, was uns ausmachen sollte, was uns definieren sollte, ist der Reichtum, den wir haben in Christus. Und warum in Christus? Ich möchte auf diesen Gedanken des Erbens und des Warum-Erbens jetzt in den folgenden Minuten eingehen. Beschäftigen wir uns zuerst einmal mit Römer 8, Vers 17. Mit einem Vers. Sonst noch einen Begriff neben dem Erben an sich einführt. Wir haben so ein bisschen mehr sensibilisiert, was und von wem und wie erben wir denn nun etwas. Hören wir mal genau hin, was in diesem Vers gesagt ist. Dass wir mal den Kontext erst einmal außer Betracht, heißt es dort Römer 8, Vers 17, sind wir aber Kinder, also Kinder Gottes, so sind wir auch Erben. Und jetzt wird das noch ein bisschen erklärt, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Begriff Miterben beachten. Wenn anders wir mit ihm leiden, auf dass wir auch mit ihm verherrlicht werden. Aber einfach nur mal diesen Begriff, wir sind Miterben Christi. Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht eigentlich wir die Erben sind, die in erster Linie in dem Blick Gottes sind, sondern wir sind die Miterben. Der eigentliche Erbe, der der Erbe dieses Reiches sein wird, ist Jesus selbst. Jesus, der Christus, ist derjenige, der das Reich aus den Händen des Vaters übergeben bekommt. Er ist der Erbe. Und in dem Moment, wo wir mit ihm verbunden sind, werden wir zu Miterben. In dem Moment, wo wir mit ihm sterben und mit ihm auferstehen, werden wir zu Miterben. Das ist unser Status. Es gibt kein Erbe, das wir erhalten können. Es gibt auch kein Erbe, das wir selbst anstreben können. Weil wir können in Christus ein Erbe erlangen, das in ihm begründet ist. Wir sind dann Miterben. Weil er der eigentliche Erbe ist. Wir werden aber so mit ihm verbunden, dass wir genauso Erben sind, dieses Reiches. Dass wir von Gott Erben werden. Wenn wir an dieses Erbe denken, dann sollten wir uns wirklich bewusst darüber sein, dass es der größte Schatz ist, den wir in dem Leben mit uns herumtragen können. Und dass eben genau deshalb diese praktische Verführung so gefährlich ist. Dass eine Verführung, zum Beispiel auf Reiche zu achten, etwas tut, was wir vielleicht unter diesem Begriff kennen, wo unser Herz ist, wonach wir uns aussehen in allem. Da ist auch unser Schatz. Wenn wir uns ausstrecken, wenn wir unser Herz bei den Menschen haben, bei den Reichen oder bei was auch immer, bei Philosophie, bei Fernsehen, bei Sport, bei was auch immer, dann ist doch unser Schatz bei all diesen Dingen. Dann müssen wir alles von dort erwarten. Verstehen wir aber, dass unser Schatz, unser Reichtum in Christus verborgen ist, dann werden wir in allem, was wir tun, uns ausstrecken auf diesen Christus hin. Dann ist auch das, was wir in diesem Vers auch noch hören, dieser Begriff, ihn zu lieben, etwas, was uns völlig logisch erscheint. Denn wenn wir einen Schatz haben, nach dem wir uns ausstrecken, dann ist es für uns wie selbstverständlich, dass wir ihn auch lieben. Und lieben meint hier nicht ein romantisches Dahinsetzen und davon schwärmen und sagen, ach du schöner Jesus, ich träume jetzt von dir, sondern es meint tatsächlich ein Handeln, ein Ausstrecken, ein wirklich ihm treu sein, seine Gebote halten, auf ihn eingehen. Liebe ist tatsächlich etwas Praktisches. Und wir wissen auch, dass in dem Neuen Testament ganz besonders immer wieder dieses Reich, das uns gegeben ist, diese zukünftigen Dinge, bewusst uns auch in einem Wort des Trostes zugesprochen werden. Ich habe uns ein Wort mal ausgesucht aus Lukas 12, in dem es heißt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Schon überraschend, dass da steht, fürchte dich nicht in der Welt. Da ist was, was dich erhält. Da ist ein Reich, das dir versprochen ist, auf das du zugehen kannst. Ich möchte auf einen Gedanken am Ende noch eingehen, der mir hier sehr wichtig erscheint. Denn in diesem Vers könnte man einen kleinen, aber naheliegenden Fehler machen. Ganz am Ende heißt es, wir werden Erben eines Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Wenn man zu schnell ist und zu schnell liest, dann kommt man vielleicht auf die Idee und sagt, naja, dieses Lieben, das ist ja eine Bedingung dafür, dass wir dieses Reich ererben würden. Aber das Lieben Gottes ist keine Bedingung, sondern das Lieben Gottes, das ist eine Folge dessen, dass wir dieses Reich ererben werden. Die Liebe Gottes, auch zu uns, ist eine Liebe, die weit vor dem liegt, wo wir Gott jemals lieben können. Wenn die Liebe zu Gott eine Bedingung wäre, dass wir glauben können, wir würden es zu keinem Zeitpunkt in unserem Leben schaffen, bevor nicht Gott uns zuerst liebt. Gott ist derjenige, der tatsächlich uns liebt, als wir ihn noch hatten. Er ist derjenige, der sich zuerst zu uns neigt, der zuerst seine Liebe uns offenbart in Jesus Christus. Indem er ihn uns offenbart, ihn zeigt, wir ihn erkennen dürfen. Das ist die Liebe, die Bedingung ist dafür, dass wir glauben können und dass wir ein Reich ererben. Aber es ist nicht unsere Liebe, sondern unsere Liebe, die ist eine Folge davon. Denken wir immer darum. Es gibt so viele schöne Beispiele, in denen wir sehen können, dass Gott selbst eingreifen muss, weil die Menschen versagt haben, ihm diese Ehre zu geben, ihm selbst zu verehren, wie er es angeordnet hat. Wir könnten so viel davon aufführen, aber für mich am bezeichnendsten und vielleicht enttäuschendsten manchmal auch, ist nun dieses Hochzeitsmahl, bei dem die geladenen Gäste nicht an der Tafel sitzen, sondern die Gäste, wo Gott auf die Straße geht und wen einsammelt, die Reichen, nein, die Armen, die da rumlungern, die übrig waren, den Rest, den hat er sich an seinen Tisch gesammelt. Und auch so haben wir dieses Prinzip. Gottes Plan für den Glaubenden beinhaltet diese Liebe, dass er aus seinem Palast kommt und seine Gäste für sein Hochzeitsmahl einlädt, dass er derjenige ist, der wen auswählt, die Armen, die Unweisen, die nicht edel sind. Wir müssen nichts vorhalten, wir müssen keinen Vorrat anlegen, damit sich Gott zu uns neigt. Wenn wir je uns die Frage gestellt haben, was müssen wir denn nun tun, um Gott glauben zu können, dann ist es die Liebe Gottes, die sich zu uns neigt. Das ist nicht so, dass wir ein Silo haben müssen, mit dem wir zu Gott kommen und sagen, schau, das haben wir angesammelt, das bringen wir dir. Nun, mach was draus, nimm uns an. Und mir fällt immer auf, muss das mal vielleicht aus meiner jüngsten Erfahrung sagen, mir fällt immer auf, wie außergewöhnlich es ist, dass wenn wir an den Himmel denken, dort die Glaubenden Gott lieben. Es ist außergewöhnlich, wenn wir alle Religionen dieser Welt in einen Topf schmeißen. Wisst ihr, was dort im Himmel passiert? Ich bin kein Religionswissenschaftler, aber ich möchte drei Beispiele nennen. Im Islam ist der Himmel Menschen, ich-zentriert. Dort werden Männer von 72 Jungfrauen bedient werden. Das ist die Vorstellung eines Himmels. Auf den Menschen zentriert. Wenn wir mal schauen, was im Hinduismus passiert. Im Hinduismus ist die Vorstellung so, dass der Mensch immer weiter neu wiedergeboren wird. Bis er mit dem Ziel letzten Endes, mit dem Kosmos, mit Gott selbst verschmilzt. Es gibt jede Menge Götter. Und das Ziel des Menschen ist, einer dieser Götter zu werden. Um dann Gott, selbst Gott zu sein. Also immer höher in diesen Stufen zu kommen. Um selbst Gott zu werden. Der Mensch wird Gott. Da ist keine Liebe auf Gott hin. Da ist eine Liebe auf den Menschen hin. Schon wieder ist der Mensch im Himmel im Mittelpunkt. Im Buddhismus ist es so ähnlich. Wenn wir dort diese gut-böse Gleichheit, dieses Verhältnis sehen, das Karma, das man ausgleichen muss, auch dort ist es so, dass man immer wieder auf diese Vervollkommnung, die im Endeffekt nichts ist als eine vollkommene Leere, ein vollkommenes Fehlen von Leid, und da haben wir es wieder, Ich-Bezogenes, dass der große Gegner des Buddhisten ist, Leid zu erfahren. In irgendeiner Weise versucht er ständig dieses Leid wegzubekommen, durch asketische Handlungen, in Klostern, was auch immer er tut, will er eine Balance schaffen, um das Leid vom Menschen wegzunehmen. Da ist keine Liebe Gottes. Das Ziel kann nicht sein, das Ziel wird nicht sein, einen Gott zu lieben und zu verehren. Im Christentum, in unserem Wort Gottes, da lesen wir einen Vers, in Offenbarung 5, Vers 9, der heißt, und sie sangen ein neues Lied. Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen, denn du bist geschlachtet worden und hast Gott mit deinem Blut erkauft aus allen Stämmen und Völkern und Nationen. Ja, wir werden Gott ein Lied singen im Himmel. Wir werden ihn anbeten, wir werden neue Lieder singen. Wir werden ihn lieben. Dieses Reich ist ein Reich der tätigen Liebe des Glaubenden. Und es ist die einzige Verheißung, die ich kenne, die sich auf Gott bezieht im Himmel. Unser Himmel wird ein Himmel Gottes sein. Was auch immer es an Alternativen auf dieser Welt gibt, was auch immer angeboten wird, es wird immer ein Reich sein, das sich auf den Menschen bezieht und nicht auf Gott. Lasst uns diese Verheißung, die wir haben und diesen Schatz, den wir haben, hoch und heilig nehmen. Lass uns diesen Schatz tief verwurzelt sein in unser Leben, höher als alles, was uns beeinflussen kann. Wir sind beeinflussbar. Die ersten Menschen in den Gemeinden waren beeinflussbar. Sie waren vermutlich leicht verführbar durch die sichtbaren Dinge wie Reichtum, wie schöne Reden, wie nette Lippenbekenntnisse. Die haben sie vermutlich beeindruckt. Das hat Jakobus sehr schnell dazu geführt, dass er diese Dinge klargestellt hat. Dass er sie geordnet hat und ihnen diesen Blick gibt und sagt, die Herrlichkeit ist in Christus. Und euer Erbe, das ist in Zukunft. Da werden Menschen sein, die Gott lieben. Und das ist der große Unterschied zu allem, was wir irgendwo finden können. Die Reichen, sie werden nicht Gott lieben, sie werden sich selbst rühmen. Die Weisen, sie werden sich selbst rühmen. Die Oberschlauen, sie werden sich selbst rühmen. Alle die Menschen, die sich für glänzend erachten, sie werden sich selbst lieben. Die Menschen, die vielleicht zerknautscht, arm, klein, weise, unedel in den Gemeinden sitzen, die werden wahrhaft Gott die Ehre geben. Im Leben, mit ihren Taten und im Himmel umso mehr. Amen.